Klein, aber hart.
Und damit einen wunderschönen guten Tag, herzlich willkommen hier im Weihnachtspodcast mit Micha Klein und André Hart. Und ich muss mich schon mal entschuldigen, und zwar bei allen Premium-Abo-Kunden. Weiß nicht, was kostet das jetzt, das Premium, Micha?
Weißt du
das?
Premium? Bei wem
ja,
jetzt?
Ja, unser Podcast-Premium. Ja, ich weiß gar nicht, was
kostet. Das kostet 0 Euro im Gegensatz zum freien Abo, das kostet auch 0 Euro.
Das kostet auch 0. Ja. Nein, ich komme schon wieder so völlig unvorbereitet und so total geflasht und gestresst hier in dem Podcast. Es ist jetzt, wir können es euch ja sagen, wo wir das gerade aufzeichnen, der 21. Dezember. Es ist jetzt kurz nach 9 Uhr, also kurz nach der regulären Sendung. Und ich komme direkt aus der Sendung jetzt so rübergesprungen. Du ja eigentlich auch. Du bist ja Teil unserer kleinen, lauschigen Radiosendung. Und jetzt haben alle gesagt, mach doch mal schnell noch den Weihnachtspodcast. Aber es darf keiner merken, dass ihr eigentlich total im Stress seid.
Ja, aber das ist doch das Schöne. Man muss doch immer sich auch seinen Hörern anpassen. Und wir sind doch alle im Moment im Weihnachtsstress. Also es ist doch wirklich, die letzten Geschenke sind noch nicht da. Wobei komischerweise dieses Jahr, als ich einkaufen war, in der Stadt, ich habe das Gefühl gehabt, es war weniger los als sonst.
Ja. Ich weiß es nicht. Ich war noch gar nicht beim Einkaufen. Ich kann es ehrlich gesagt nicht bestätigen. Ich kann es aber auch nicht dementieren. Ich weiß es nicht.
Bist du so ein Online-Käufer oder?
Erstmal runterkommen. Ich hab noch gar nichts.
Ernsthaft?
Ich hab ja alles noch gar nichts.
Ach du meine Güte, dann ist ja jetzt noch Zeit. Dann lass uns heute schön den Podcast kurz machen, damit du gleich noch los kannst.
Genau. Nein, wir sind ja auch noch auf Weihnachtsmarkttour. Das ist dann gleich das nächste, was ansteht. Aber jetzt erstmal runterkommen, entschleunigen. Micha, kannst du vielleicht mal ein bisschen Glöckchen machen? Irgendwas, was so Weihnachtsstimmung.
Warte mal hier, die Kaffeetasse mit dem Löffel. Ich klinge wie ein Rentier.
Oh, das ist schön. Jetzt erstmal kurz durchatmen.
Ja. Entspannung. Vielleicht ein Rückblick vor dem Ausblick auf Weihnachten.
Ein Rückblick ist schön. War das vor 2000 Jahren auch so hektisch, als es alles losging mit Weihnachten?
Ich vermute ja. Also, dass die damals, ja, die waren ja auch auf der Reise, weil sie irgendwie zur Zählung wohin mussten und so weiter. Hier, also Maria und Josef. Ja. Das ist ja auch eigentlich ein totaler Wahnsinn. Wir denken heutzutage, mit unserer Bürokratie wird es immer bekloppter, aber die mussten dafür hin und her reisen, um sich zählen zu lassen. Also, musst du dir auch mal vorstellen. Also, jetzt nehmen wir an, du musstest jetzt nach Kuhköthen zurück, nur um da dann auf die Amtsstube zu gehen und ein Stempelchen zu bekommen.
Ach richtig, Moment, Aufwand. Du musst es ja in der richtigen Reihenfolge erzählen. Es ging ja um den, da hieß es damals schon Mikrozensus?
Wahrscheinlich, ja.
Die Volkszählung, die genau. Berühmte Volkszählung. Und Josef und Maria mussten zurück nach Bethlehem, da wo sie eigentlich geboren waren beide, richtig? Ja. Kannst du mal so, du musst jetzt schon mal ein feierlichen Diktus annehmen.
Ach so, du meinst in der Stimmlage ein wenig.
Diktus, ja. Nee, dick sind wir nach meiner Duktus.
Ein Duktus annehmen.
Dick kommt erst
mal. Man muss so sprechen, dass man immer sagen könnte, klein 13,4. Ja. In Hart 15,8 sprach er zu den Jüngern.
So, und jetzt war das ja wohl vor 2000 Jahren schon, dass sie da Hudeleien mit ihrem Abgasskandal hatten und Dieselfahrverbote und was weiß ich. Das heißt, sie mussten ja zu Fuß gehen.
Richtig, genau. Sie mussten zu Fuß gehen. Dazu kommt auch noch, Josef war ziemlich frustriert, weil der hatte schon lange nichts mehr mit Maria, war ja schon ewig nichts mehr los.
Also du meinst so zwischen Mann und Frau.
Richtig, knicke, knacke, knack. So, dass er ja genau wusste, das, was da jetzt gerade passiert, das kann nicht von ihm sein, sondern sie hat dann gesagt, nicht der Postbote, nicht der Amazon-Briefträger war es, der die Pakete bringt, sondern der Heilige Geist.
Der Heilige Geist, das musste einem Mann erstmal begreiflich machen. Mhm. Ja, ich meine, vor dieser Situation stehen ja auch heute noch viele, viele, viele Frauen, die plötzlich schwanger werden, und der Mann fragt sich, hä? Wie geht denn das?
Das ist vom Vasektomie.
War doch jeden Samstagabend DSDS und Superstar, was weiß ich, wir kamen doch gar nicht dazu. Richtig. Und auf einmal ist die Frau schwanger und dann erzählt die dir, du, das war der Heilige Geist. Also man kann diesen Frust verstehen, den der Josef hatte.
Ja, wobei, der hat's ja ziemlich gut aufgenommen, weil er war ja offenbar sehr gläubig und hat dann gesagt, ja, Maria, das scheint so gewesen zu sein. Da ist ja, glaube ich, der Erzengel Gabriel, wenn ich die Geschichte jetzt nicht so ganz falsch im Kopf habe, kam also Hermes der Götterbote sozusagen, also Erzengel Gabriel, und sagte, pass auf, deine Frau ist schwanger, aber verstoß sie nicht, sondern das war der liebe Gott.
Okay, das heißt also, wenn man das in die heutige Zeit bringt, man bräuchte einen Kumpel heute, der sich irgendwie, also die Frau bräuchte einen Kumpel oder vielleicht der es eigentlich war, und der müsste sich einfach nur jetzt per WhatsApp oder so als Erzengel Gabriel ausgeben und sagen, du, die Susi, ist jetzt schwanger.
Ach Moment, wobei jetzt ja, sie hat ja nicht mit dem lieben Gott dann
was gehabt. Entschuldigung, Maria. Ja, Maria ist ja immer noch ein Modename, ja. Also du, Maria ist jetzt.
Ja, genau. Ja. Aber sie hat ja gar nicht mit dem lieben Gott, sondern es ist ja der Heilige Geist, der in sie gefahren ist.
In sie gefahren.
Ja.
Ja, na gut. Und der Josef hat's geglaubt, weil eben der Erzengel kam und gesagt hat, du, ich bereite dich schon mal drauf vor, das wird jetzt nicht leicht für dich, aber wir müssen mal ein Männergespräch führen. Deine Frau, da ist was.
Guck mal hier, so. Ich habe ein Ultraschallbild für dich mitgebracht und das da drauf ist nicht deiner.
Und dann sind die jedenfalls losgesäppelt. Nach Bethlehem, sie wahrscheinlich auch mit einem schlechten Gewissen so ein Stück weit schon, oder? Also wahrscheinlich, also er war ein bisschen sauer und sie war wahrscheinlich auch schon so ein bisschen verknispelt.
Wahrscheinlich.
Kann ich mal vorstellen.
Ja, angenervt, Reiserei, wie lang ist denn noch, müssen wir noch weit und hast du denn nicht und warum hast du die Reifen nicht vorher nochmal kontrolliert, ist denn Ölstand bei den Kamelen okay, sowas. Die sind ja zu Fuß.
Richtig, die sind doch zu Fuß, Dieselfahrverbot, war doch alles nicht. Und dann war jetzt irgendwie Bethlehem, über Booking kommen war schwierig.
Das heißt, Airbnb war auch alles weg.
Bethlehem war ausgebucht.
Heißt das wirklich Bethlehem? Ich habe das als Kind ja immer als Bethlehem kennengelernt.
Als Bethlehem.
Ja, das lag aber daran, weil ein Teil meiner Familie ist relativ religiös, Oma, Tante und so weiter. Und dann sind wir, was ja auch dann schöne Tradition ist, immer an Heiligabend in die Christmette gegangen, wobei ich bis heute nicht verstanden habe, warum das nicht Messe, sondern Mette heißt. Ah. Und da war in Leverkusen, in der hässlichsten Kirche dieses Planetens, in so einem Hochbunker, also anders kann man das Ding nicht bezeichnen, wirklich mega hässlich, da gab es dann immer ein Krippenspiel und das waren dann immer Kinder mit umgegrillten Parkerjacken, also weißt du, damals und da innen drin ist ja dieses Fell, dann wenn das nach außen sieht, sieht so ein bisschen aus wie ein Schäfer und der Pfarrer war ein Holländer und der sagte immer Bethlehem. Was ist Bethlehem? Jeder von uns hat sein Bethlehem. Bethlehem ist in uns allen und er hat auch jedes Jahr, ich habe jedes Jahr exakt die gleiche Predigt gehört.
Ja, auch immer exakt mit Bethlehem. Also es könnte natürlich sein, jetzt mal rein geografisch, ich bin ja in Sachsen-Anhalt, in Kuhköthen groß geworden, wie du schon sagst. Ich glaube, Leverkusen liegt auch ein bisschen näher dran an Bethlehem, oder? Glaub schon, jetzt rein. Ja, deswegen
so, ist das so vielleicht alles ein bisschen, Richtung Madrid, ja.
Ja, deswegen habt ihr das ein bisschen authentischer ausgesprochen. Aber wie auch immer, Bethlehem war ausgebucht.
Ja.
Wie ist denn das heute? Ich glaube, heute zur Weihnachtszeit sind da auch irre viele Leute oder irre viele Touristen. Ist wahrscheinlich auch nicht so einfach, da einfach hinzufahren und zu sagen, ich brauche jetzt mal ein Zimmer.
In Bethlehem. Ich
brauche jetzt mal ein Hotel in Bethlehem.
Haben Sie vielleicht noch eine Krippe für mich übrig?
Ja, also Sie kommen ja dann zu dieses Krippenspiel. Du hast es gerade gesagt, Krippenspiel. Mein Halbwissen irgendwo ganz, ganz hinten im Stübchen sagt mir, dass das der Franz von Assisi war, der das irgendwie 1200 Apple-Stückchen erfunden hatte oder der das zum ersten Mal hat spielen lassen, irgendwie gesagt hat, wir machen das jetzt so in der Vorweihnachtszeit. Ich glaube, das war Franz von Assisi. Ja, und jedenfalls, dann sagt ja der Wirt, den Sie dann doch irgendwie finden, Doppelzimmer ist nicht mehr, die Suite ist auch belegt. Ich habe da noch was im Stall. Ja, und also eigentlich geht es ja um einen Stall von einem Hotel. Wir wissen jetzt nicht, ob 3, 4, 5, 6 Sterne, das ist jetzt offen. Das sagt die Bibelgeschichte jetzt auch nicht so eindeutig. Aber auf alle Fälle landen sie dort im Stall. Und was viele nicht wissen, Schafe kennt man ja. Also Schafe stehen dort, aber dort gehört eigentlich auch noch ein Ochse und ein Esel rein.
Richtig.
Ja, und wenn man, ich denke mal, bei euch in Leverkusen hat man das Krippenspiel doch relativ authentisch jetzt nachempfunden. Es gibt ja dann so Helikoptermütter und Väter, die dann wahrscheinlich die Rolle des Esels oder des Ochsen übernommen haben.
Um möglichst nah dran zu sein, ja?
Ja, um möglichst nah dran zu sein.
Also es waren keine Originaltiere, das habe ich soweit noch erkannt damals. Ich meine, hatten wir überhaupt Ochs und Esel dabei?
Hattet ihr einen Ochsen? Also im Ochsen sieht man selber. Sieht man selten, Entschuldigung. Also vielleicht aber war das auch ganz günstig, wenn du als Papa oder als Mama im Ochsen drin gesteckt hast, zum Soufflieren, ja, dass man den Kindern dann einfach ein bisschen unter die Arme greifen konnte.
Wahrscheinlich. Ja. Aber ich habe nur in Erinnerung, dass ich damals schon als Fünfjähriger dachte, oh Gott, was sind das für schlechte Schauspieler? Die werden bestimmt mal Karriere haben. RTL gab es da, glaube ich, noch gar nicht für gute Zeiten, schlechte Zeiten. Aber es passte, fügte sich alles so harmonisch in dieses Bethlehem ein. Deswegen, ich war zu sehr abgelenkt. Ich war keine Ahnung mehr, ob der Ochs und Esel dabei waren.
Okay. Naja, wie auch immer. Also dann kam es zur Niederkunft. Ja, dann gibt's ja den Schnitz, ja, der Regisseur würde sagen, Schnitz auf die Hirten. Ja, die Hirten machen sich ja dann auf den Weg. Also die sehen ja erst den Engel, also erst den Stern, glaube ich.
Die
ja,
sehen
erst,
den Stern.
Erst der
was
Stern.
Was ja übrigens astronomisch belegt ist, dass es zu der Zeit eine Konstellation gab aus drei Planetensternen hintereinander, so dass es als sehr, sehr heller Stern erschienen ist. Also das passt ja sehr genau in diesen Zeitraum hinein. Deswegen man vermutet, das war der Weihnachtsstern, der die Hirten gelotst hat dahin.
Aha. Mhm. Und dieses Ereignis hat aber ja auch ein Engel irgendwie übersetzt und hat gesagt, Achtung, der Heiland ist geboren, ihr müsst euch jetzt mal auf die Socken machen und ganz schnell dort vorbeischauen.
Ja, interessanterweise aus dem Morgenland, ne? Also was ja heute arabische Welt, also Islam ist, die sind alle dann dahin gereist.
Ja, und damit endet ja dann auch schon das Krippenspiel, das heißt die heiligen drei Könige, die überreichen ihre Geschenke.
Mhm.
Und alle werden beim Anblick des Heilands ganz glücklich und froh.
Richtig, genau.
Ja,
und wir haben es, glaube ich, ja schon mal gesagt, wo man heute ja etwas unfroh ist, dass in diesem Krippenspiel vom ollen Franz von Assisi ja nur eine weibliche Rolle angelegt ist, ne?
Naja, die Maria, meinst du?
Die Maria, ja. Yes. Aber sonst gibt's, man war über Ochs und Esel, weiß man auch nicht, ob sie männlich oder weiblich waren, aber der Rest alles Kerle.
Ja. Also gut, beim Schaf ist, also der Ochse ist klar, der Esel ist auch klar. Das Schaf, das lässt natürlich ins Interpretationsspielraum, vielleicht war es ja doch damit, das Schaf, also doch schon in gewisser Weise durchgegendert.
Naja, was heißt, es konnte die Möglichkeit annehmen, dass ja man jetzt inzwischen auch ein drittes oder ein neutrales Geschlecht eintragen kann. Vielleicht
richtig,
bei
genau.
Das Schaf passt das
divers, nicht männlich, nicht weiblich, divers.
Nee, richtig.
Das Schaf, ja. So, jetzt hast du ja schon gesagt, eine weibliche Rolle, was der Franz von Assisi da vorgesehen hatte. Und selbst die war ja nicht ganz unumstritten. Wir hatten es ja gerade schon gesagt, Maria, woher auch immer der Bauch. Na gut, vom Heiligen Geist, das lassen wir jetzt einfach mal so stehen.
Mhm, so war das.
Aber ich meine, es war im letzten Podcast, als wir schon mal angestoßen hatten, dass die christliche Religionsgeschichte völlig neu geschrieben werden muss, weil das Baby ist ja weg. Das Baby ist weg. Es wurde ja in Meißen auf dem Weihnachtsmarkt tatsächlich das Jesus-Baby geklaut.
Ja.
Ja. Und daraufhin wurde vom Betreiber des Weihnachtsmarkts ein Kopfgeld ausgesetzt. ich weiß jetzt nicht, ob auf den Jesus oder auf den Dieb. Und die haben gesagt, 200 Öcken, 200 Euro und einen ganzen Abend lang dort auf dem Weihnachtsmarkt Glühwein frei.
Ach.
Ja, und jetzt, das ist jetzt der neue aktuelle Stand.
Ja. Ja.
Das hat sich natürlich die kleine Amira nicht zweimal sagen lassen. Das ist ein vierjähriges Mädchen, die gehört hat, was, Glühwein frei, ganzen Abend und 200 Euro, ach, was man da machen kann. Und die kleine Amira hat Folgendes getan, sie ist dorthin getapst auf den Meißner Weihnachtsmarkt und hat ihre kleine Puppe in die Krippe gelegt.
Oh.
Und hat gesagt, das geht ja wohl gar nicht, dass die Krippe, also dass die Wiege, die Krippe dort, dass das leer ist und hat ihre kleine Puppe dort abgelegt.
Och, wie putzig.
So, aber da fängt ja nun der Hamster an zu humpeln, weil jetzt haben wir dort eine Puppe liegen und bei einer Puppe ist es ja nun relativ eindeutig, also da können wir jetzt nicht mehr von Geschlechterneutralität sprechen, wir können auch nicht wirklich von der Puppe, also es ist die Puppe, das sind schon alles Mädchen, das heißt, wir hatten es jetzt in der Krippe oder haben es aktuell in der Krippe nicht mehr mit Jesus zu tun, sondern mit Jesusi.
Jesusi.
Und ja, insofern kommt jetzt tatsächlich eine zweite Frauenrolle ins Spiel.
Ach du meine
Güte. Beim neuen Krippenspiel.
Aber das schmeißt ja jetzt ja wirklich alles um. Also wenn Gott, der ja für gemeinhin als männlich angesehen wird, jetzt keinen männlichen Erben mehr hat, sondern eine Tochter, was verändert das alles? Also abgesehen davon, dass alle Weihnachtsgeschenke, die Gott eingekauft hat für Jesus über all die Jahre, also die Captain Sharky Mützen und so weiter und so fort, jetzt alles durch Prinzessin Lilifee ersetzt werden muss, das bringt jetzt das Universum auch schon wieder ein bisschen in Schwanken.
Ja. Ich möchte gar nicht daran denken, an die vielen jungen Mädchen, die geschändet worden wären im Verlauf der Kirchengeschichte. Statt der
richtig,
Jungs.
Richtig, ja.
Ja.
Ändert vieles.
Es ändert vieles, wenn nicht vielleicht sogar alles.
Ja. Aber jetzt heißt das also, dass die Puppe bleibt jetzt daran liegen und die kleine, wie hieß sie, Emira?
Amira.
Die darf jetzt Glühwein trinken.
Die darf Glühwein trinken, ganzen Abend lang mit der Familie und okay, soweit ist die Welt erstmal wieder in Ordnung.
Ist so auch eine Lösung, finde ich schön.
Ja.
Ich finde ja an Weihnachten so schön, dass es so gewisse Traditionen gibt, dass man einfach sich so drauf einstellen kann, das und das passiert dieses Jahr, also... Man trifft sich mit der Familie, es gibt mal besseres, mal schlechteres Essen, man streitet sich, man verträgt sich, man sitzt zusammen. Ich bin ja immer der Meinung, man muss sowas immer stündlich auch begrenzen. Also wenn man jetzt irgendwo zu Verwandten hinfährt und dann über 3 Tage irgendwo ist, das geht ja meistens dann schief, weil man sich dann doch irgendwann mal auf die Senkel geht. Und das ist bei uns in der Familie zumindest immer ganz, ganz gut gelöst, wobei es auch jedes Jahr immer so ein kleines Überraschungsmoment gibt, weil wir von Jahr zu Jahr immer hin und her schieben müssen. Also es gibt immer so ein Termin, wir sind bei meinen Eltern, am nächsten Tag sind meine Eltern bei uns und das hängt aber davon ab, wann Tante Brigitte kann, weil Tante Brigitte ist an einem Tag auch immer mit dabei, aber Tante Brigitte kann nur an dem einen Feiertag, weil an dem anderen Feiertag ist sie bei Tante Hannelore. Bei Tante Hannelore ist aber so, dass deren Tochter Heike, also meine Cousine Heike, die feiert auch mit den Schwiegereltern und den Kindern an einem der Tage, die können aber auch nur an einem der Feiertage und die wechseln immer von Jahr zu Jahr irgendwie hin und her und dann wechselt das bei Heike, dadurch auch bei Tante Hannelore und Tante Brigitte muss dahin. Und in dem nächsten Jahr wiederum ist es umgekehrt, wann Tante Brigitte dann wieder bei uns ist.
Was sagt denn deine Mutti dazu? Die ist ja hier unser großer Fan, unsere Podcast-Hörerin.
Nee, das ist, also wir sind da relativ flexibel. Ja, also das heißt, okay. Am Ende dieser Verwertungskette, die wahrscheinlich, vermute ich, bei irgendeiner Frau Elvira Josefa Kunzegut in Kuhköthen startet, die dann festlegt, ich feiere am ersten oder am zweiten Feiertag und koche da die Gans. Das wird sich wahrscheinlich durchsetzen bis nach Leverkusen zu meinen Tanten und dann bis zu uns. Also ich glaube, das setzt irgendwo ganz, ganz weit früh an.
Okay, aber wir müssen jetzt hier mal einen kleinen Appell starten mit unserem Podcast, weil wichtig ist, trotzdem auch mal Zeit für sich selbst zu finden über die Weihnachtstage, über die Feiertage. Ja, das ist ganz wichtig, nicht immer nur Verwandte, weil ich habe eine Vermutung, ich glaube, dass da die Helene Fischer und der Florian Silbereisen schon vor einem Jahr zur Weihnachtszeit irgendwas falsch gemacht haben. Wahrscheinlich hatten die auch Termine ohne Ende, Stress ohne Ende, den Verwandten dort, das dann noch Weihnachtsfest der Volksmusik in der Stadthalle Karl-Marx-Stadt aufzeichnen und solche Dinge, ja. Und möglicherweise geht ja die Trennung, die uns alle so geschockt hat, jetzt wenige Tage vor Weihnachten, die Trennung des deutschen Schlager-Traumpaares, geht die auf das Weihnachtsfest im vergangenen Jahr zurück, weil sie einfach nicht genug Zeit füreinander hatten, weil sie sich einfach haben treiben lassen von diesem Stress und Tante Birgit und Tante wie Henny und Nanni Mutti und ach, was weiß ich. Vielleicht ist es ja das, was uns diese gar nicht so frohe Botschaft kurz vor Weihnachten gebracht hat.
Ja, aber er hat sie ja, also ich meine, sie sind ja getrennt, aber er hat sie immer noch bei sich, weil er hat sie doch vor Jahren mal auf seinen Arm tätowieren lassen. Also das Bild von Helene Fischer.
Was macht er denn jetzt damit? Das ist ja riesig groß. Das ist ja jetzt nicht nur irgendwie, was macht er mit diesem Bild? Was macht er mit diesem Tattoo?
Er ist halt, vielleicht wird er vom Lover, vom Freund, vom Mann von Helene Fischer jetzt einfach zum größten Superfan.
Ja, kann. Der ist ja interessant. Wie heißt er? Thomas,
soweit ich weiß.
Der Thomas ist schon eine Person des öffentlichen Lebens jetzt. Ja, Thomas, ich glaube Seipel oder so ähnlich. Und wir haben ja gelernt, Thomas Seipel steht im Guinness-Buch der Rekorde, also der neue Lover von Helene Fischer.
Ja.
Der hat es geschafft, in 5 Minuten sich 82 Schlüpfer überzuziehen.
Das ist auch eine Leistung.
Also ein bedeutender Mann und hat schon viel geleistet in seinem Leben. 82 Schlüpfer in 5 Minuten. Das ist toll.
Also Respekt. Damit ist er zumindest schon mal in die Geschichte eingegangen. Also wenn man jetzt überlegt, Herzklappenverpflanzung oder weiß ich nicht, der Menschheit einen Impfstoff schenken, um die Masern auszurotten oder so. Was ist das dagegen, dass jemand 82 Unterhosen übereinander ziehen kann?
Siehste, ja. Ich weiß es nicht, aber ich weiß, dass das der Grund ist, weshalb Menschen wie du und ich, Männer wie du und ich an Helene Fischer scheitern. Wir haben nur 2 Unterhosen.
Ja.
Wir
haben nur 2 Schlüpfer. Und man kann sie nicht beeindrucken. Aber das sieht ja auch, ich habe die Bilder davon gesehen, das sieht natürlich ein bisschen aus, als würde man mehrere Windeln übereinander tragen. Wenn es das ist, was Helene Fischer so rein optisch auch gereizt hat, dann ich gönne es ihr. Herzlichen Glückwunsch, habt Spaß miteinander.
Ich habe ja noch eine ganz andere Theorie. Ich glaube ja, dass die Helene und der Flori nie wirklich zusammen waren.
Jetzt kommt das wieder.
Das ist meine Theorie, ist, dass die, ich weiß nicht, wann war es, angeblich vor 10 Jahren, vor 8 Jahren, keine Ahnung, dass die dann mit ihrem Management irgendwo in einer Hotelbar hocken und dann süffeln die ein und dann sagen die, Mensch, wir müssen mal so ein bisschen was tun fürs Marketing, ja, so selbst optimieren. Optimierung war ja damals schon, also zumindest in der Schlagerszene, in der Schlagerbranche war das ja ein ganz großes Stichwort. Und dass sie gesagt haben, wisst ihr was, wir machen jetzt einfach mal, wir geben eine Meldung raus, eine Pressemeldung, Helene und Flori sind jetzt ein Paar. Und dann werden die sich schon alle draufstürzen, was ja passiert ist, von der Bunten über die Gala und Bild und wie sie alle heißen. Und ich glaube, dass die das schon ein bisschen gepusht hat und dass sie das so bewusst so, ja, komm, wir machen mal Helene und Flori, Traumpaar, Finca auf Mallorca und was weiß ich. Ich glaube, also das Theorie, ich weiß es natürlich nicht, ich kann nur glauben, gerade jetzt in der Weihnachtszeit ist ja Glauben, wird ja Glauben wieder groß geschrieben. Also ich glaube, dass sowas
stimmt. Aber dafür hat es auch 10 Jahre lang gehalten und man hat jetzt keine Gerüchte gehabt, dass er irgendwas anderes hatte laufen oder sie irgendwie mit jemandem gesehen worden wäre oder sowas. Also wo sich jetzt alle ja darüber aufregen, dass offenbar die beiden es ja nicht direkt verkündet haben, sondern es wohl schon eine ganze Weile zu Ende ist und man sich ja auseinandergelebt hat. Was, mein Gott, ihr gönnt es denen doch, dass sie dann vielleicht irgendwann sagen, so, jetzt ist der Punkt da, jetzt machen wir das Ganze mal öffentlich und vorher halten wir auch einfach mal die Klappe. Aber ich weiß nicht, auch so eine andere Beziehung, an die ja auch keiner glaubt, ist ja hier, wie hieß er, David Copperfield und Heidi Klum damals.
Also da habe ich auch, war das Heidi Klum? War das nicht Claudia Schiffer? Das war Claudia Schiffer. Ach,
Claudia Schiffer war.
Claudia Schiffer, die natürlich. Beiden
immer. Stimmt, du hast recht.
Ja.
Aber glaubst du daran, war das was Echtes?
Ich weiß es nicht.
Ich habe keine Ahnung.
Das ist ähnlich. Also bei der Helene und beim Flori, man sagt ja, also böse Zungen, es gibt ja Gerüchte, böse Zungen sagen ja, dass es beides Menschen sind, die jetzt nicht vom Klapperstorch gebracht wurden, sondern vom Flamingo. Also vom anderen
Ufer. Also ne? Beide. Die Gerüchte gab es ja auch immer wieder. Ja.
Angeblich hieß es ja irgendwie, sie wohnt da mit ihrer Freundin auf Malle und er mit seinem Freund. Also
mir das erzählt wurde mit völliger Inbrunst. Naja, das ist totaler Quatsch. Ich weiß genau, ich kenne da jemanden. Das ist so wie Spinne in der Yucca-Palme. Der war da und die wohnen direkt nebeneinander, haben die zwar ein Haus da auf Mallorca, aber sie ist da mit ihrer Freundin und er ist mit seinem Freund da. So.
Ja, was ja okay wäre. Ich meine, Gott, Homosexualität ist ja jetzt keine Krankheit, weil sonst würden ja Tabletten helfen oder ein Zäpfchen.
Ja, ein rosa Zäpfchen. Nein. Würde vielleicht auch gegen doofe Heterowitze helfen. Ein rosa Zäpfchen rein und zack, ist vorbei.
Ja, genau.
Ach guck mal, dann wäre auch Fips Asmussen wieder lustig. Mit einem Zäpfchen erledigt. Nein, aber nee, ohne Quatsch. Also das ist so, weiß ich nicht. Da habe ich immer gedacht, ach nee, komm, es kann doch nicht plötzlich jeder, der einfach nur, der einen guten Oberkörper hat oder so, oder eine Frau, die nett aussieht und irgendwie von Seilen baumeln kann, ist doch jetzt plötzlich lesbisch, das kann ja auch alles nicht wahr sein. Eben. Ja, aber es ist natürlich dieses, weißt du, so zwei, die Sterne, die so schillern oder so, da glaubt man es dann einfach fast nicht, ne?
Ja. Soll die glücklich werden? Ich denke, der Flori ist wahrscheinlich, ich will ja diesen Gerüchten jetzt wirklich nicht nachgehen, ich glaube, der Flori ist eher so ein Typ, der es krachen lässt. Ich glaube, der sitzt so über Weihnachten im Whirlpool und wirklich so 4, 5, 6 Schönheiten um sich rum und macht so richtig hoch die Tassen. Ich glaube, der Flori ist so einer, man sieht ihn ja auch immer so mit der Fluppe und so. Also, ich glaube, der Flori ist so ein Lebemann.
Ja, ich kann es mir auch vorstellen. Ich überlege jetzt gerade, wer aus dem Frühlingsfest der Volksmusik dann da übrig bleibt hinterher immer. Ja. Bei ihm, wenn ich mich jetzt so richtig erinnere, da sind immer so zwei Geschwister, die irgendwas trällern. Also wenn er mit denen dann hinterher nochmal im Whirlpool verschwindet. Soll jeder machen, also.
Soll jeder machen, ja. Ich weiß auch nicht, ob die Fluppe jetzt unbedingt ein Indiz für Lebemann ist. Also ich will ja aufhören zu rauchen. Also ich nehme es mir ja schon ewig vor. Ich rauche ja auch ganz wenig. Ich habe mir jetzt auch schon diese E-Zigaretten zugelegt, so dieses Elektrozeugs, aber so richtig weg von dem anderen komme ich noch nicht. Aber Ende des Jahres ist Schluss. Das ist für mich jetzt wirklich endgültig der gute Vorsatz fürs neue Jahr. Schluss mit dem Rauchen endgültig. Dass nicht irgendwelche Leute, also irgendwelche dahergelaufenen Stadtradioansager wie du und ich, dass die erzählen, ach ja, guck mal, der zieht immer eine Fluppe durch, wahrscheinlich liegt er mit 5 Jungfrauen im Whirlpool und läuft Champagner. Ja, wer raucht, der macht auch sowas. Deswegen, ich muss weg von diesem
Was
Raucher.
Was stört dich denn jetzt an dieser Geschichte gerade?
Ich weiß nicht.
Das ist doch das, wo alle Kerle dich darum beneiden würden. Ja? Guck mal, das ist der aus dem Stadtradio, der hat sie alle. Den darfst du aber vorher, da musst du aufpassen. Hol die Kinder von der Straße, der Ansager kommt. Genau.
Der Fluppenante. ich hieß ja früher Ante, ich weiß nicht, ob ich schon mal erzählt habe. Ante, in meiner Kindheit wurde ich Ante genannt. Ante und dann Schniegel-Anton übrigens.
Schniegel-Anton?
Warum man Schniegel-Anton, ja, weil ich dann, Schniegel-Anton war dann später, das war dann so in der Pubertät, weil ich dann schon sehr großen Wert auf mein Äußeres gelegt habe.
Der Schniegel-Anton.
Ich hieß der Schniegel-Anton.
Ihr sprecht ja in Kuhköten auch immer sehr undeutlich, oder was? Der Schniegel-Anton.
Nein, Schniegel-Anton. Und im Gegensatz zu dir hatte ich ja immer sehr fülliges und üppiges Haar und habe dann eben so mit 14 angefangen, die Haare so ganz exakt zu föhnen und zu machen. Und hatten wir Haargel in der DDR? Ich weiß es gar nicht. Also Jedenfalls sah das offensichtlich immer irgendwie geschniegelt aus und seitdem hieß ich dort Schniegel-Anton.
Der Schniegel-Anton kommt. Das ja. gefällt mir. Ach, hast du da auch mit Visitenkarten drucken lassen? Schniegel-Anton, guten
Schniegel-Anton
Tag. Das hat so ein bisschen, ich habe gerade so ein Bild ja. aus der Augsburger Puppenkiste vor mir, dass so eine wohlgeschnitzte Figur ankommt, die dann auch immer so schön wackelt dabei mit ihren Händen. Ja. Hallo, ich bin der Schniegel-Anton. Ich könnte sie alle haben. Ich rauche auch Fluppen. Ich bin der Schniegel-Anton und könnte mit allen in den Whirlpool knattern, wenn nicht ich jetzt meine Fäden verknotet hätten.
Ja, ja, mach das nur lustig.
Nee, ach, lustig. Diese Bilder, die ja. ich quasi. Und dann im Hintergrund immer dieses Meer, was ja aus Plastikfolien besteht. Und dann sieht man dich mit einem übergeworfenen Pullöverchen da sitzen, als Schniegel-Anton-Puppe. Und das ist meine Yacht. Ich bin der Schniegel-Anton.
Ich war wirklich ein Womanizer zu der Zeit. Ja. So mit 14, 15, ich erinnere mich, meine erste Freundin, also meine erste Knutschfreundin, mit 14,5, 15 vielleicht. Ich war im Pionierferienlager in Gransee bei Berlin, dort, wo das Atomkraftwerk steht. Ganze Rheinsberg dort so in der Nähe, was wahrscheinlich vieles erklärt. Jedenfalls dort bin ich immer ins Ferienlager gefahren, weil das war ein Ferienlager vom Betrieb meiner Mama und das ging eben so, weil wo deine Eltern gearbeitet haben, diese Betriebe haben oft eigene Ferienlager betrieben und von Kuhköthen bis nach Gransee waren ja nur 200 Kilometer oder so oder 150, keine Ahnung. Und jedenfalls dort habe ich sie getroffen, Angela Wessely, wirklich wasserstofffarbenblond, ja, eine traumschöne Frau und ich habe sie bestochen mit Hallorenkugeln. Kennst du Hallorenkugeln?
Ja, ja.
Ich Wir hatten dann immer, ich glaube, es gab ein oder zwei Disco-Abende dann dort in diesem Ferienlager. Und am zweiten Abend habe ich wirklich alles Taschengeld zusammengerafft, was mir die Mama mitgegeben hat und habe davon dort im Dorfkonsum Hallorenkugeln gekauft. Und habe sie der Angela Wessely geschenkt an diesem Abend und ich habe einen richtig dicken, fetten Knutsch dafür bekommen. Also ich war schon sehr umtriebig.
Aber auch direkt bezahlt alles, ne?
Direkt, ja. Damals schon, natürlich.
Ich habe mit dem Schniegel-Anton geknutscht.
Ja, direkt bezahlt, direkt bezahlt.
Der Schniegel-Anton.
Ja, ach, was. Lass uns mal zu Leuten kommen, die jetzt eher obenrum jetzt ja dein Typ sind. Alex ist back.
Ach, Alexander, du sprichst von den Haaren oder vom Intellekt, meinst du jetzt? Von sowohl der Sympathie, als, von der Ausstrahlung und
sowohl
allem.
Sowohl als auch. Mensch, Alex Gerst ist zurück. Ich finde das ja ganz, ich fand das ja so rührend, wie sie dort diese Kapsel aufgemacht. Erst war die Kapsel ja weg. Hast du das mitbekommen?
Nee, die Kapsel war weg.
Die Kapsel war weg. Wir haben das ja bei NTV live verfolgt. Ja. Früh um 6 irgendwie sollte der landen. Und irgendwie hast du dann so die Hubschrauber gesehen, die dann so gekreist sind. Und dann war das ein bisschen diesig. Dann fing es an zu schneien. Und wir hatten den Eindruck so, 10 Minuten lang wussten die nicht, wo die Jungs sind. Und das Mädel, war ja noch ein Mädel mit drin. war die Kapsel weg. Dann haben sie aber gefunden, haben aufgemacht. Und die kamen ja alle raus wie scheintot. Ich weiß nicht, ob du dieses Bild kennst, wo dann so die Frauen, auch vor allen Dingen dieser Astro, ich weiß gar nicht, war das ein Amerikaner, der mit war?
Ich glaube, ein Russe und sie ist Amerikanerin, wenn ich das richtig weiß.
Dann ist ein Russe mit runtergekommen, ja. Und die saßen ja wirklich wie scheintot dort so und dann wurden in Decken gewickelt, ja, so dort so im Schnee. Und der Alex kam raus, hat gegrinst, hat geguckt, wo ist ein Mikrofon, wo kann ich was reinsprechen, hat erstmal schöne Grüße nach Hause geschickt. Das ist doch mal Männlichkeit,
ja,
oder?
Ja, vor allem was so auffällig ist, ich hatte das ja auch nochmal von einem Astronauten gehört, es ist ja so, du bist ja, der war ja da oben ewig in der Schwerelosigkeit, da verändert sich der Körper natürlich. Und wenn du dann wieder auf die Erde zurückkommst, dann ist der Körper erstmal so richtig übermannt von dieser Schwerkraft, sodass dass der Körper erstmal jede Armbewegung natürlich wesentlich schwerer fällt. Du hast plötzlich für das Gleichgewichtsorgan ist da auch wieder eine Anziehungskraft da, die ewig nicht da war. Und das setzt natürlich erstmal zu. Und er sagte auch, man würde bei den Astronauten ganz oft beobachten, wenn die runterkommen, erstens, dass die Bewegungen eben schwerer fallen und zweitens aber auch, dass denen so ein bisschen schlecht wird durch das Gleichgewichtsorgan. Und deswegen würden die auch versuchen, den Kopf gar nicht zu bewegen, sondern immer so aus dem Augenwinkel nur zu gucken und ja, so ganz langsame Bewegungen nur zu machen.
Moment. Du hast, das ist die offizielle Version. Inoffiziell weißt du, das ist ja auch, also es ist ja zum großen Teil auch eine russische Raumstation.
Ja.
Und immer, das ist ja bekannt, das weiß man ja seit 70, 80 Jahren, immer wenn auf der ISS dann Mannschaftswechsel ist, was kommt da auf den Tisch?
Der Wodka.
Wodka, natürlich.
Ja,
und deswegen, Wodka. Und deswegen hat man diese Legende erfunden, wenn die dann landen, Schwerelosigkeit und schwerer Kopf und ein bisschen benommen.
Ja, das ist alles von der Schwerkraft.
Die sind zugedröhnt, wenn die runterkommen. Die sind einfach noch zugedröhnt.
Die Russen haben die erstmal unter den Tisch gesoffen. Klar. Das ist eine Erklärung. Dann verträgt der Alex, ist ja nicht das erste Mal da oben gewesen. Der verträgt jetzt aber inzwischen schon mehr. Du hast ihn ja angesehen. Die anderen, du sagst es ja, die anderen alles schlapp. Und der saß da so dumm. Wann kommt hier endlich, wird mir der Apfel gereicht, der ja immer traditionell schnell, es wird immer ein Apfel gereicht. So.
Ach was, ehrlich?
Ja,
was
denn?
Wo? Immer. Auf der Erde?
Auf der Erde, immer wenn sie zurückkommen auf die Erde, bekommen sie als erstes einen Apfel in die Hand gedrückt.
Ach, das ist ja schön.
Ist das doch ein schönes Symbol,
das,
oder?
Das ist ein schönes Symbol.
Ja. Erstmal wieder ein Apfel. So,
ein Apfel.
Der guckte auch so freudig und wie du schon sagst, der guckte auch so rum und ja, bewegt. Und dahinter habe ich gesehen, wie er aus dem Flugzeug stieg, da hüpfte der auch fast schon die Treppe runter. Mhm. Also, ich glaube, dem macht das alles nicht mehr so viel aus.
Jetzt wird auf dem Mond.
Genau, ja.
Hat sich ins Gespräch gebracht. Mondmission wird ja tatsächlich wieder thematisiert, auch von den Amerikanern. Und hat der Alex schon mal die Hand gehoben? Wäre ich gern dabei. Ja,
vor allem, weil er auch eine Vorgeschichte hat, ne? Er hat mit seinem Großvater irgendwie als Funkamateur schon damals Funkwellen zum Mond geschickt und die wurden dann von da reflektiert und kamen wieder zurück. Also er sagt, zumindest seine Stimme war schon mal auf dem Mond und jetzt will er halt den Rest noch mit hinterher schicken.
Ist eine Frage des Geldes. Am Ende ist das wie dieser private Raumfahrt oder Raumtourismus, wie sagt man Raum? Ja, weißt schon, was ich meine. Deutschland zahlt jetzt im Jahr, meine ich, 180 Millionen, kostet die bemannte Raumfahrt für Deutschland. Also ist das, was wir so ins Töpfchen geben. Mhm. Und ich kann mir vorstellen, wenn die sagen, wir verdoppeln nochmal oder so, dann ist der Alex Gerst oder wer auch immer da, aber warum sollen die jetzt einen anderen nehmen? Dann ist er auf dem Mond dabei. Es ist am Ende eine Frage des Geldes. Man kauft sich quasi ein in so ein Programm,
also,
auch als Staat.
Es soll angeblich von einem investierten Euro sollen, ich glaube, 1,8 Euro wieder zurückkommen. Also ja, es soll sich lohnen.
Glaube ich dran, ja.
Ja, vielleicht sollten wir uns auch anbieten. Also wenn wir die Dividende verdoppeln können, dann schickt uns hoch.
Ja, zumindest du. Also ich glaube, Männern wie dir und dem Alex gehört die Zukunft. Aber das hat bestimmt auch was mit der Haarpracht zu tun. Also so wie ihr das Haar. Friedrich Merz ist ja auch so ein bisschen in dieser Ecke, oder? Hat ja auch schon Riesengeheimratsecken, Friedrich Merz.
Ich danke herzlich, dass du mich mit Friedrich Merz gerade in einen Topf setzt.
Aber hat sich ins Gespräch gebracht, ja. Hat gesagt, hier Ministeramt. Und an der Stelle, so kurz vor Weihnachten, Micha, würde ich das jetzt auch mal so als Botschaft nach Berlin ins Kanzleramt schicken. Frau Merkel, wir stehen zur Verfügung.
Ich glaube, Micha, vielleicht würde die Antwort des Pressesprechers noch unterkühlter kommen als bei Friedrich Merz. Bei Friedrich Merz hat man ja nur verlauten lassen, das Kabinett wird zurzeit nicht umgebildet.
Ja, Punkt. Punkt.
So, wahrscheinlich würden sie bei uns, wenn du jetzt da deinen Hut in den Ring schmeißt, deinen Hut in den Topf, nee, wie heißt das denn, den Ring in den Hut? Also wenn du da deine Bewerbung abschicken würdest, würden sie wahrscheinlich noch nicht mal irgendwas sagen.
Ja, wir machen irgendwie Doppelministerium. Ich hätte ja auch für diese Doppelspitze plädiert bei der CDU, ja. Also nicht allein AKK, sondern eben mit dem Friedrich zusammen, dann wäre es FKK gewesen. Und dann das hätte mir gefallen. Doppelspitze bei der CDU, FKK. Na, wir können ja ein Doppelministerium machen, du und ich. Das gab's ja auch noch nie.
Zum Beispiel für was?
Ist egal. Wir stehen. Wichtig ist zu sagen, das hat ja der Friedrich Merz auch jetzt nicht so konkret ausgeführt. Wichtig ist zu sagen, Frau Merkel, das ist die Weihnachtsbotschaft, die ankommen muss. Frau Merkel, wir stehen zur Verfügung.
Ja.
Wenn Sie uns brauchen, wenn das Land uns braucht, wir stehen
natürlich
zur Verfügung.
Wir wissen, welche Pflicht wir erfüllen müssen.
Ja, genau. Definitiv.
Ja, mal gucken, was. Ja, aber bei Friedrich Merz auch interessant, ne? Wenn er schon nicht Kanzler werden kann, dann sagt er, nee, dann gehe ich wieder zurück, um dann anschließend zu sagen, ach, neuer Minister würde ich vielleicht dann doch machen. Ich vermute mal, wie lange ist denn der Bundespräsident, läuft der da noch rum? Wenn der wieder fällig ist, wahrscheinlich kommt er dann an und sagt, ach, Präsident würde ich machen, aber darunter tue ich es auch nicht mehr.
Wahrscheinlich, ja. Unter dem macht das nicht mehr, ja. Ach schön.
Furchtbar.
Können wir haben überhaupt nichts Weihnachtliches. Hallo, es ist ein Weihnachtspodcast. Hast du gelesen, Last Christmas wird verfilmt? Es wird demnächst ein Kinofilm Last Christmas geben. Also was heißt demnächst? Wahrscheinlich dann nächstes Jahr zu Weihnachten.
Über das Musikstück?
Ja, na quasi über das Musikstück. Ich weiß jetzt nicht genau, na doch, der Inhalt korrespondiert ja mit diesem berühmten Video, was man kennt, wo die da so in diesen Skipullovern auf eine Skihütte kommen. Das sind doch irgendwie zwei Pärchen, kann ich mich dunkel erinnern.
Genau.
Sind das nicht zwei Pärchen dort in einer tief verschneiten Hütte? Und ich weiß nicht, was passiert dann?
Da ist irgendeine Trennung wahrscheinlich drin, oder? Letztes Weihnachten gab ich dir mein Herz, aber am sehr, sehr nächsten Tag hast du es weggeworfen, ist doch der Text.
Ah ja, Alter, dann wird das wahrscheinlich so eine auf zwei Ebenen wird das dann wahrscheinlich erzählt, ja? Einmal so der Rückblick und dann natürlich hoffnungsvoll auch wieder die frohe Botschaft, so die Hoffnung fürs neue Weihnachtsfest.
Aber lass mich raten, wahrscheinlich Hugh Grant spielt mit, oder?
Nee, gar nicht. Last Christmas, das sind Emilia Clarke, die kennt man wohl aus Game of Thrones und natürlich Last Christmas.
Wie Last Christmas?
Kleiner Scherz. Der Last Christmas.
Ach, Last, oh.
Ach, Michael Klein, das ist Weihnachten.
Hast du jetzt inzwischen bei Fips Asmussen auch die Witze geklaut oder was? Das ist ja. Oh. Den habe ich schon.
Ich bin so durch. Entschuldigung. Ja, es ist vor Weihnachten und es ist ja wie überall.
Es ist ja, man ist fertig oder so. Ne, es ist ja.
Ja, das Notstromaggregat läuft und dann muss man sich solche Sachen bedienen.
Ich habe auch schon überlegt. Notstromaggregat habe ich auch schon überlegt, ob man das nicht mal zulegen sollte, falls dann doch die Schneekatastrophe noch irgendwann käme.
Entschuldigung, ich habe dich unterbrochen. Du wolltest Fips Asmussen, ja?
Ich wollte zuerst und habe gedacht, ach nee, ich sag nichts Böses. Und dann habe ich es wieder sein lassen. Nee, aber ich habe Fips Asmussen komischerweise diese Woche irgendwo, ach genau, ja, in so einer Rückblick-Talkshow irgendwo so zusammenschnittmäßig, habe ich ihn per Zufall in der Mediathek entdeckt. Das war es, genau. So, und da habe ich gedacht, oh mein Gott, was erzählt der denn für Witze? Und das war aber auch schon 10 Jahre her. Und da dachte ich, was macht der denn eigentlich heute? Und tatsächlich tourt Fips Asmussen immer noch durch die Lande, kannst also Karten kaufen. Und interessanterweise ist wohl sein Publikum gerne so Menschen um 30 bis 40 Jahre alt. Und da gab es dann das ist jetzt mein Filmtipp der Woche, wenn Sie über die Feiertage nichts zu tun haben, geneigte Hörer, dann einfach mal googeln. Es gibt einen wunderschönen Spiegel-TV-Beitrag über Fips Asmussen, nämlich wie er vor ein paar Jahren wurde er wohl gemacht, der Beitrag. Da tourt er durch die Lande und geht zum Beispiel in Bielefeld, in so ein kleines Sälchen rein. Da sitzen wirklich so 30, 40 Jahre alte Männer und die schütten sich aus vor Lachen, wenn er reinkommt und sagt zum Beispiel zu jemandem mit meiner Frisur, sagt er, du hast aber auch hier, du hast auch viel Gesicht zu waschen, ne? So, und dann geht er zum nächsten, sagt, oh, grüß dich, mein lieber Alter, schüttelt die Hand und sagt dann, oh, du hast aber weiche Hände. Bist du arbeitslos? So, und dann geht er zu irgendeiner Frau und sagt, oh, diese Zähne, was hast du für Zähne? Gibt's die auch in weiß? So, diese Gags. Und dann gibt's im Spiegel-TV-Beitrag alles ganz neutral durch erzählt. Spiegel-TV hat Fips Asmussen bereits 1998 begleitet bei seiner ersten Tournee durch Ostdeutschland. Und dann siehst du einen Schnitt, da geht er auf den Marktplatz, auf eine große Bühne zu und geht dann an den Leuten vorbei und sagt, ah, Mensch, hör mal, du hast ja schöne Zähne. Gibt's die auch in weiß? Und immer hier, du. Hast du auch viel Gesicht zu waschen, ne? Hey, hast du weiche Hände. Bist du arbeitslos oder was? Also genau die gleiche Scheiße erzählt er seit 20 Jahren und es funktioniert offenbar. Und dann ist er noch der Meinung, er ist halt perfekt mit seinem Timing und so weiter. Und Mario Barth und so weiter, die hätten alle bei ihm geklaut. Und was macht der? Der rennt immer nur auf der Bühne hin und her. Was macht der denn? Bei mir sind das innerhalb von 2 Sekunden ist die Pointe raus und das kommt aufs Timing an, das muss alles lernen. Und Mario Barth macht halt nur Schrott in seinen Augen.
Ja. Ist faszinierend. Und dort bei ihm sitzen die 30, 40-jährigen Männer und die Frauen sind beim Krippenspiel.
Ich vermute mal, die sitzen bei Mario Barth, bei der,
oder so,
bei der Freundin. Aber wie gesagt, Spiegel TV, einfach mal googeln, die Reportage ist da noch drin. Es ist interessant.
Ach, dieses Wort, das verletzt mich körperlich.
Was denn?
Spiegel. Mein Gott, wir wollten eine weihnachtliche Sendung hier präsentieren, einen weihnachtlichen Podcast. Jetzt müssen wir doch nochmal knallhart mit den Problemen dieser Welt uns rumschlagen. Gott. Spiegelskandal.
Ja.
Mein Gott, dieser Redakteur, wie hieß er?
Relotius. Mehrfach Klaas Relotius, ja.
Ja, preisgekrönt und jetzt kommt raus, alle Geschichten nur erfunden, alles nur irgendwie aus der Luft gegriffen. Man kann man ja gar nichts mehr glauben, was in der Zeitung steht. Man dachte immer, der Spiegel, das ist noch so die letzte Bastion oder eine der letzten Bastionen und jetzt kommen solche Sachen raus.
Ja, also ich sag mal so, da ist ja irgendwie immer ein Kern Wahrheit drin, aber er hat es halt immer sehr, sehr schön geschrieben und sich so Details, wovon diese Reportagen lebten, dass er schreibt und dann läuft in dieser Pathologie rund um die Uhr läuft der eine Song und so weiter und das ist alles ausgedacht oder er hat auch Orte beschrieben, wo er anscheinend nie mit einem Menschen geredet hat und so. Es ist wirklich erschütternd und vor allem das Schreckliche ist ja dabei, ausgerechnet der Spiegel ist ja eine der wenigen Magazine, Zeitschriften, die eine riesige Dokumentationsabteilung haben, wo die sich auch wirklich was drauf einbilden können und wo wirklich jedes Wort nochmal gegengecheckt wird und wenn der Autor schreibt, in Ramallah auf dem Sportplatz ist das und das passiert, dann wird nachrecherchiert, gibt es diesen Sportplatz da, ist der da, was für Häuser stehen daneben an und so. Die sind also wirklich schon sehr, sehr gewissenhaft. Und
genau, die haben da richtig ein Überprüfungssystem, normalerweise.
Genau. Das Spiegel und Stern sind da wohl ganz weit führend und trotzdem geht das da durch.
Aber es gab schon immer. Also ich höre sie ja schon wieder schreien, Lügenpresse. Aber ich habe letztens einen ganz interessanten Artikel gelesen, nicht im Spiegel. Karl May, der ist ja auch aufgeflogen. Das war ja auch ein Hochstapler quasi. Ja, Karl May. Und zwar sehr interessant, mit Ende 50 hat er zum ersten Mal Europa verlassen. Der hat ja bis dahin hat er ja seine ganz großen Zeiten auch als Autor, als Schriftsteller eigentlich schon hinter sich gehabt und hat ja auch immer so diesen Eindruck vermittelt und hat das auch stehen lassen, hat die Leute in dem Glauben gelassen, er selbst wäre Old Shatterhand gewesen und hätte sich in der amerikanischen Prärie mit den Indianern getroffen und gemacht und dort Frieden gestiftet und was weiß ich. Und tatsächlich ist er ja wirklich erst mit Ende 50 zum ersten Mal auf ein Schiff gestiegen und hat eine Orientreise gemacht. Also ist so ein bisschen Nordafrika dann da oben und war wohl auch in Bethlehem, glaube ich sogar, ja, in Jerusalem. Und das ist ganz, ganz interessant. Während dieser Reise, als er das erste Mal wirklich Europa verlassen hatte, flog das wohl alles auf. Dann hat irgendein findiger Journalist, ja, hat herausgefunden, dass es eigentlich alles gefaked ist, was er da so beschreibt. Ja, also in der Literatur ist es ja natürlich erlaubt, natürlich, er kann sich ja seine Geschichten ausdenken, aber er hat eben immer so diesen Eindruck gemacht, dass er selbst das alles erlebt hätte. Und das wurde eben entzaubert. Und da hat er große Probleme mit gehabt. Und in dem Moment, wo er, das finde ich persönlich und menschlich ganz spannend, in dem Moment, wo er dann gesagt hat, okay, jetzt bin ich entzaubert, jetzt werde ich ehrlich, jetzt werde ich echt, jetzt werde ich authentisch, jetzt bin ich der Karl May, der ich bin, und so schreibe ich auch, hat nichts mehr funktioniert, hat er rein literarisch nichts mehr auf die Reihe bekommen. Also diese Entzauberung hat quasi zum Absterben der Fantasie geführt.
Das ist interessant, oder? Ja, also, aber auch, weil ich glaube, auch der Fantasie bei den Lesern, weil du natürlich das so alles mit dieser ganzen Background-Geschichte so nehmen wolltest als Leser, ne?
Total spannende Geschichte, auch privat. Da ist dann irgendwie auf dem letzten Teil der Reise ist dann sein bester Freund noch mitgereist und dessen Frau. Und irgendwie hat der Karl May dann mit der Frau seines besten Freundes auf dieser Reise ein Verhältnis, also eine Affäre angefangen. Dann sind die zurückgekommen, dann stirbt dieser beste Freund, also es ist wirklich passiert im richtigen Leben. Und der Karl May will dann eigentlich die Affäre mit der Witwe vertiefen und dann stellt er fest, dass die Witwe seines besten Freundes mit seiner Frau, also mit der Frau von Karl May, auch schon ein Verhältnis
hat. Was für Geschichten, das ist doch wieder ein Buch gewesen.
Das sind Geschichten, wie sie es leben.
Ja, aber auch, dass er dann, er geht ja auf die Reise, was ich mal so mitbekommen habe, dass er geht auf die Reise, nachdem er erzählt hat, hier, ich war Old Shatterhand, habe mit den Indianern, eigentlich schlafe ich viel lieber auf Prärieboden als auf Betten und in meiner Villa in Dresden, ja, sondern genau. Ich bin ja eigentlich in der Steppe zu Hause. Und dann reist er nach Ägypten und so weiter, aber immer nur in First-Class-Hotels, wird man heutzutage sagen.
Ja,
und,
richtig.
Und genau. Alles nach dem Baedeker-Reiseführer, so richtig plangemäß.
Genau. Und meckert noch an diesen 5-Sterne-Hotellen rum. Ja. Irgendwie, ja, sagt immer noch, ach hier, naja, okay,
faszinierend. Das war
die wie sind wir drauf gekommen? Ach so, wegen Spiegel, wegen Entzauberung und Lügenpresse.
Ja, das ist schrecklich, ne? Also dass das natürlich wieder mal den Falschen jetzt den Vorschub leistet, dass dann sozusagen alles wieder in Frage gestellt wird. Interessanterweise
entschuldige, den Gedanken muss ich jetzt rausschießen. Aber es war der Spiegel selbst, der diese Affäre aufgelöst hat, richtig. Beziehungsweise aufgedeckt hat. Es war ein Spiegelredakteur und das die Ehrenrettung des Spiegels und der Schreiber. In Zunft der Presse. Es war tatsächlich ein Redakteur aus dem eigenen Haus, der dahinter gekommen ist.
Ja, und das Schreckliche ist, dass das dann jetzt alles angezweifelt wird bei solchen Häusern, wo es eben auch Kontrollinstanzen gibt, aber dann vertraut man lieber irgendeiner Facebook-Gruppe, wo Schwachsinn drin steht, wo niemand weiß, wo es nachvollziehbar ist. Ne? Das ist das auch das Merkwürdige der heutigen Zeit. Ja.
Oh, jetzt macht doch mal ein bisschen Weihnachten.
Weihnachtsstimmung?
Ja. Mensch, es ist Weihnachten. Klingklang,
klang. Klingklang, klang. Oh, ich habe noch einen Geschenketipp. Ich habe noch einen Geschenketipp für, weil du eben auch irgendwann waren wir beim Krippenspiel auch bei den Helikoptereltern. Ein schönes Buch, und zwar von, wie heißen denn, Lena Greiner und Carola Pachtberg, glaube ich. Und zwar, Titel des Buches ist, und das sagt schon alles, ich muss mit auf die Klassenfahrt, meine Tochter kann sonst nicht schlafen. Also geht wirklich um Helikoptereltern, die bei ihren Kindern alles Mögliche überwachen und die Polizei rufen, nur weil das Kind nicht ins Bett gehen will, weil sie so hilflos sind und so weiter. Und eine Geschichte daraus, die fand ich besonders schön, eine Mutter, die sollte bei ihrem Sohn in der Studentenwohnung, also der war schon so Mitte 20, sollte sie sich um die Katzen kümmern, die Katzen und ein Meerschweinchen versorgen, während er im Urlaub ist, also immer mal Katzenklo sauber machen, Futter rein und so weiter und so fort. Und dann ist die einfach da eingezogen. Problem war nur, das war eine WG, das heißt, da gab es auch noch einen Mitbewohner. Und dann hat der Mitbewohner gesagt, also nee, ich will hier schon alleine da wohnen, das ist meine Wohnung. Und die Mutter soll gefälligst raus. Und dann hat die sich geweigert, ging nicht. Und dann hat er die Polizei gerufen. Und sie hat sich mit den Polizisten angelegt und hat dabei wohl eine Verletzung davon getragen. Und das ging dann hinterher vor Gericht. Und da hat der Richter gesagt, nö, völlig korrekt, der Mitbewohner da, das ist der Wohnungseigentümer, also sprich, der darf sein Hausrecht durchsetzen. Und die Mama muss einfach mal gehen. Aber schau mal, wie weit das gehen kann. Mit 26. Da zieht die bei dem Sohnemann ein, um da auch mal schön durchzuputzen und sauber zu machen und so.
Ja. Ach du Kacke.
Also liebe Eltern, vielleicht mal lesen und mal an die eigene Nase packen.
Ja, Uiuiui. Ja. Das sollte uns jetzt nicht runterziehen, ja? So,
Kacke. Nein.
Kacke. Was ist Kacke?
Was ist Kacke?
Kacke ist, wenn der Forz was wiegt. Habe ich letztens noch irgendwo gehört. Finde ich lustig.
Apropos Weihnachtsstimmung. Kacke ist, ja, wenn der Forz was wiegt.
Um das Niveau jetzt mal wieder ein bisschen hochzutreiben hier.
Ja.
Weil in meinem nächsten Leben wäre ich auch Meteorologe. Dann schaffe ich es, in dieser hektischen Vorweihnachtszeit Bücher zu lesen. Da wäre ich sehr dankbar.
Ich lese immer die Kurzfassung, ehrlich gesagt.
Ach, die Kurzfassung.
Du bist doch hier bei uns der Literat, der alles
liest.
Ja,
aber wie gesagt, seit 3 Wochen geht ja gar nichts mehr.
Drei Wochen liest du nichts mehr, oder was?
Lese ich nichts, ne? Das ist voll Stress, wirklich voll Power. Aber du hast es ja am Anfang gesagt, wahrscheinlich geht es den meisten Leuten so. Diese Vorweihnachtszeit,
ja.
Adventszeit. Finde ich total schade. Aber vielleicht will man auch gerade so zum Ende des Jahres immer noch ganz viel reinpacken, irgendwie ganz viel erledigen. Dann dieser Geschenkestress und
Ja, oder es wird ja, also alle meinen auch nochmal, man muss mal was machen. Also das, was ja auch schön ist, dass man sich mit Freunden nochmal trifft. Aber ein Freund hat mir letztens erzählt, er kann keine Gans mehr sehen.
Ich
mag die gerne, ich habe bis jetzt nur 2-mal Gans gegessen. Deswegen mich kann jeder damit noch glücklich machen. Aber der war zum 8. Mal zum Gänseessen. Firmenweihnachtsfeier im Sportverein mit Freunden und so, sagte, ich kann sie nicht mehr sehen.
Mm.
Ja. Tja, das ist die Weihnachtszeit. Aber irgendwie, es knubbelt sich auch zum Ende des Jahres. Also ich habe auch das Gefühl gehabt, jetzt ist auch so viel nochmal zum Ende des Jahres passiert. Also von Florian Silbereisen und Helene Fischer mal abgesehen. Aber es ist auch so eine komische Umbruchzeit irgendwo. So bei mir, so im Bekannten- und Freundeskreis passiert so viel.
Wieso?
Ach, weiß ich nicht. Hier eine kleine Trennung, da irgendwas und hier einer einen Job gewechselt oder verloren und so. Also irgendwie eine ganz komische Phase, finde ich.
Ja. Wenn wir jetzt ein bisschen Musik hätten, ich glaube, das geht nicht, müssten wir jetzt mal vielleicht ein paar Geigen einspielen, noch ein paar Glöckchen jetzt in der Weihnachtszeit. Und dann würde ich jetzt meine frohe Weihnachtsbotschaft nochmal in die Welt hinausschicken. Klar, vieles läuft schief, ja. Und vieles ist nicht so, wie wir uns das wünschen. Und vieles ist schlecht. Und viele Menschen sind so feindselig. Und viele Staaten sind so feindselig. Und oft hat man den Eindruck, diese Welt ist in sich ganz schön kaputt. Aber auf all das kommt so viel Gutes, so viel mehr Gutes. Und ich möchte es nochmal sagen, wir haben ja als Radiosender in diesem Jahr die Kinderarche unterstützt. Das ist ein Verein, der Kinder aufnimmt, die zu Hause einfach nicht mehr klarkommen, wo die Eltern entweder mit den Kindern nicht mehr klarkommen oder umgekehrt. Auch zum Teil Missbrauchserfahrungen von Seiten der Kinder und so weiter. Also wirklich schlimme Sachen. Und wir haben unsere Hörer einfach mal gebeten, Mensch, spendet mal ein bisschen Geld, wenn ihr was übrig habt, so 5 Euro oder was. Und wir sind bei um die 100.000 Euro rausgekommen.
Wahnsinn,
die 100.000. Ne? Da sind wir mächtig stolz und ich sag dir, das Gute setzt sich am Ende immer durch. Ist das eine schöne Weihnachtsbotschaft?
Das ist eine sehr, sehr schöne
Weihnachtsbotschaft. Oder? Ja, super. Toll. So, jetzt vielleicht noch einen gespielten Witz für deine Mama.
Hast du einen oder muss ich?
Nee, ich hab keinen.
Du hast keinen?
Nee, hast du einen?
Dann habe ich was, ja doch, was Weihnachtliches. Das kann man weihnachtlich drehen. Pass auf, wir machen also...
Ein Witz war ja das Vorweihnachtswetter, ja, wenn ich das noch anfügen darf. Und auch Micha Klein hat ja gespendet, ja. Ich möchte es hier den 4 Millionen Podcast-Nutzern nochmal sagen. Und hier, vielleicht hört ihr meinen Applaus. Micha Klein hat für jeden Regentag in der Vorweihnachtszeit, zwischendurch auch Schneetag, 5 Euro gespendet. Und er ist ein armer Mann geworden. Es war ja wirklich nicht mehr feierlich.
Es ist faszinierend, ne? Das ganze Jahr war zu trocken, geht als eines der trockensten in die Geschichte der Wetteraufzeichnung ein. Und wir hatten im Sommer tagelang, wochenlang keinen einzigen Tropfen. Und was ist jetzt? Ich habe sozusagen, die Bilanz kann man ja jetzt fast schon abschließen. Von Anfang Dezember bis zum 24. wahrscheinlich nur ein einziger Tag in Sachsen, der trocken geblieben ist.
Ja. Ach, sehr schön. Und wie gesagt, als Meteorologe liegt es ja nahe, dazu sagen, auch ich unterstütze diese Sache, diese Kinderarche und gebe 5 Euro. Und wirklich, die 5 Millionen Podcast-Nutzer applaudieren. Jetzt hörst du es?
Ich höre
es. Es kommt mir vor wie 6.
Es kommt mir vor wie 6 Millionen.
Doch, ja, es kommt mir auch vor wie 6 Millionen. Ja. Na gut, 1 Million, das sind die mit den weichen Händen. Das sind die, die nicht arbeiten. Das sind die, die nicht arbeiten.
Die Arbeitslosen sagen würde. Ach du meine Güte.
Ja, so. Und jetzt für den einen echten Podcast-Hörer, was deine Mama ist.
Ja.
Der gespielte Witz.
Ich weiß nicht, ob sie den gut findet, aber muss jetzt, wir denken an die 7 Millionen anderen.
Ja.
Du bist der Mann in diesem Fall. Ich bin die Frau.
Ja, ich bin der Mann.
Du bist der Mann, ja.
Ja.
Und also du bist die Helene Fischer unter uns sozusagen. Und du bist, wir sind am 2. Weihnachtsfeiertag. Also wir haben schon viel gegessen an diesen Feiertagen und so langsam, weißt du, wird der Bauch immer dicker von der Gans und die Hose spannt so ein bisschen. Und du sagst deiner Frau dann, Schatz, sag mal, ist die Hose, die du heute anhast, ist die nicht ein bisschen eng für dich? So, das wäre okay, dein Text.
Okay, okay.
So.
Aber wir sind satt gegessen. Weißt du, was ganz große Schauspielkunst jetzt wäre? Wenn man so, man ist satt und um das einfach auch akustisch ein bisschen zu vermitteln, so ein Rülpser aus dem Stegreif. Ich kann das nicht. Kannst du das?
Das wäre ein großer,
ja, ich glaube, so Leute wie Leo DiCaprio, die können sowas.
Deswegen aus dem Stegreif rülpsen?
So, einfach so aus dem Stegreif rülpsen, so, oder?
Ja, und doch, können die bestimmt. Wahrscheinlich. Also, und wenn du dann Brad Pitt bist, dann kannst du auch pupsen.
Auch das, genau. Ja. Dann nimm dir da nichts mehr übel.
Und wenn du so ein richtig großer Burgschauspieler bist, im Theater an der Wien, dann kannst du furzen und rülpsen zur gleichen Zeit. Und King Lear rülpsest du genau, in einem Fort.
Und dann kannst du auf der Bühne auch sagen, Gacke ist, wenn der Furz was wiegt.
Ja, immer wichtig mit diesem Gestöhne, mit dieser tiefen, sonoren Stimme, die durch Wodka auf der ISS geprägt wurde, vielen Fluppen, die der Schniegel Anton geraucht hat im Laufe seiner Jahre. Und dann kannst du sagen, Kacke ist nur, wenn der Furz was wiegt.
Ja, oh, sowas. Und dann kriegst du Standing Ovations, dann stehen die alle auf. Ja, im Publikum, lassen einen fahren und klatschen. Aber das funktioniert natürlich nur am Wiener Burgtheater. Aber mit uns geht das nicht.
Wenn ich es geschafft hätte als Burgschauspieler, dann hast du es ja eigentlich, wenn mindestens einer aufsteht und sagt, Schande und rausrennt.
Pass mal auf, bis jetzt war dieser Podcast sensationell gut. Ja, also ich glaube schon, dass wir da auch deutschlandweit Maßstäbe setzen. Und das wird sich bis nach Bethlehem umsprechen. Bis nach Bethlehem.
Oder Leverkusen.
Und jetzt machst du es kaputt.
Ja.
Also deswegen, okay, also wir können jetzt nicht aus dem Stegreif rülpsen, also das haben wir jetzt gerade schon gesagt. Trotzdem, jetzt, wir sind satt. Ja, also Familie, Mann und Frau, ich der Mann, du die Frau. Wir sind satt gefressen, gefuttert von der Weihnachtszeit jetzt die achte hast du gesagt.
Die achte, Vorweihnachtszeit und an den Feiertagen nochmal drei.
Ja, okay. Und jetzt, ich soll sagen, die Hose ist ein bisschen eng für dich, Schatz.
Du fragst das ein bisschen. Schatz, ist die Hose nicht ein bisschen eng? So ein bisschen. Noch als Frage formuliert, so als offene Frage, obwohl es ja eigentlich alles klar ist, ja.
Okay, ich lieg so auf der Couch, hab so die Arme hinter dem Kopf verschränkt, die Hände und bin so satt. Und du kommst jetzt rein?
Genau.
Ja. Okay, zwängst dich am Weihnachtsbaum vorbei.
Ich wollte sagen, der Baum wackelt schon, weil ich ja inzwischen auch voll gefuttert bin. Und man merkt auch, wie das Laminat so bebt. Ne?
Dass
die einzelnen Planken so hoch und runter wippen.
Und ich frage jetzt so, du Schatz, sag mal, die Hose, die du anhast, ist die nicht ein bisschen eng?
So, jetzt würde hochgezogene Augenbraue, sieht man, ne? Ich als Burgschauspieler, kein Rülpsen, kein Furzen, aber hochgezogene Augenbraue. Ich wende den Kopf, was so langsam auch nur geht, weil ich so voll gefressen bin, zu dir hin. Gucke dich durchdringend an und sage dann, ist schon lustig, wie du formulierst, dass du sterben willst.
Also mir gefällt.
Mir auch.
Wir wünschen eine wundervolle Weihnachtszeit.
Bringt euch nicht um. Wir brauchen die 8 Millionen Hörer nächstes Mal auch noch.
Und wir hören uns und entschleunigt ein bisschen, kommt ein bisschen runter und glaubt an das Gute.
Schöne Tschüss. Weihnachten. Tschüss.
Schöne Weihnachten.